Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Mit diesem Wort aus dem Matthäusevangelium begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst hier in der Hoffnungskirche am sogenannten drittletzten Sonntag des Kirchenjahres. Das Jahr in unserem Kalender springt ja erst Ende Dezember um. Das Jahr in der Kirche in 3 Wochen mit dem Ewigkeitssonntag, der letzte Sonntag und dann der erste Advent ist dann Aufbruch in Neues. Und in diesen Novembertagen stehen einige Tage, einige Zeiten an, die uns vielleicht erst einmal nicht besonders schmecken, aber uns dennoch mit dem konfrontieren, was zum menschlichen Leben gehört. In unserem Leben läuft es nicht immer nur rund und ohne Schmerzen. Manchmal werden wir gefordert, manchmal schlägt eine Krankheit zu, der Tod, die Trauer, eine Trennung. Wir werden an Schuld erinnert, nicht nur an individuelle, sondern auch an kollektive Schuld. Und deswegen ist dieser Monat November ein Monat, den eigentlich viele gar nicht so mögen. Deswegen ist es vielleicht auch gut, dass es heute nicht grau und regnerisch ist, sondern dass die Sonne scheint. Und vielleicht hat der Herr eben auch diesen Lichtblick in diese Tage gesendet, weil wir wissen sollen, wir sind nicht ohne Hoffnung unterwegs, auch wenn das andere zu unserem Leben gehört. Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ich glaube, dass in dieser Zeit, in diesen Tagen, nichts wichtiger ist, als sich für den Frieden einzusetzen. Denn wir kennen persönlichen Streit, wir kennen Streit unter Menschen, unter Nationen, unter Völkern und wozu das führen kann. Und wir kennen aber auch, wie es ist, wie es sein kann, wenn wir die Hand ausstrecken und unsere Entschuldigung angenommen wird oder jemand auf uns zugeht. Wenn Frieden wird in uns, in unserem Land, wo ja auch Menschen gegeneinander stehen, denken Sie nur an die Diskussion um die Impfpflicht in diesen Tagen, wie Menschen da aufeinander zugehen. Denken Sie an die Kriege, an die Fluchtbewegungen, so vieles, was nicht gut ist. Und dennoch sind wir Menschen aufgerufen, uns für den Frieden einzusetzen. Jeder in seinem Bereich, jeder an seinem Ort. Und damit Frieden wird, müssen wir auch selber Frieden gewinnen. Und für mich ist jeder Gottesdienst ein solches Angebot. Jesus Christus ist in unserer Mitte. Er gibt uns Frieden, damit wir Frieden haben können. Gott segne uns und diesen Gottesdienst. Schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass ihr auch da seid, die Konfis, einige hier aus Rauderfehn, aber eine junge Dame sogar aus Steenfelde und eine Freundin, die mir gesagt hat, ich bin sogar katholisch. Aber wir gehören irgendwie alle zusammen, ganz egal, oder? Toll, dass ihr hier seid. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, diese zerstrittene Welt sehnt sich nach Frieden. Unser Friede ist Christus. Versöhne alle Menschen in ihm und lass die Kraft seiner Liebe die ganze Schöpfung durchdringen. Dir, dem Gott des Friedens, sei Ehre, Preis und Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir singen vom Lied 331, großer Gott, ihr Lob.
Thank you.
Lasst uns im Wechsel den 30. Psalm miteinander sprechen. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen. Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preiset seinen heiligen Namen.
Denn sein Zorn währt einen Augenblick, und gehet lang seinen Namen.
Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Dass ich dir Lob singe und nicht still werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Lesung für heute steht bei Lukas im 17. Kapitel und ich lese die Verse 20 bis 24. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, wie man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird eine Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet, von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Halleluja.
Wir bekennen unseren christlichen Glauben. Friede sei mit euch und Gnade von dem, der da war und der da ist und der da kommen wird. Liebe Gemeinde, nun ist sie wieder da, diese Novemberstimmung. Heute Morgen ganz anders mit der Sonne, dem blauen Himmel und den schönen Wolken, aber in den letzten Tagen konnten wir es spüren, auch durch die Zeitumstellung, die Tage werden spürbar kürzer. Es ist kalt und nass, es regnet Linden und Eichenblätter und wer den stärksten Laubsauger hat, der gewinnt. Geht ja manchmal durch Nachbarschaften, wer da mehr PS hat und wer welche Blätter sich zugeordnet weiß. Auch tagsüber wird es manchmal gar nicht richtig hell. Gestern war so ein Tag. Und so mancher spürt das Verlangen, sich doch etwas zu verkriechen, sich einzuigeln. Hättest du auch in Steenfelde bleiben können, hast du aber nicht gemacht. Dann hast du gesagt, ich komme nach Rauderfehn, hier tobt der Bär. Aber einige verkriechen sich, um eine Weile Abstand zu nehmen von dieser unfreundlichen Witterung. Doch diese Novemberstimmung greift nicht nur äußerlich nach uns. Auch innerlich schleicht sie sich an. Sicherlich auch bedingt durch diese Sonntage, durch diese Wochen mit diesen schweren Themen. Manch ein Mensch hat vor dieser Zeit mächtige Angst oder sogar Respekt. Ja, wir werden gerade im November an viele Dinge erinnert, die wir sonst gerne von uns fernhalten, wegschieben, manchmal sogar verdrängen. Wir denken am Volkstrauertag, an den letzten großen Krieg, der unzähligen Millionen von Menschen den Tod gebracht hat, der so viele Familien in Hoffnungslosigkeit gestürzt hat, der unendliches Leiden überall auf der Welt bis heute hinterlassen hat. In der letzten Woche war eine große Gruppe von Menschen aus unserem Kirchenkreis unterwegs zum Besuch, weiß ich nicht, aber in jedem Fall in Auschwitz. Und dort hat man noch einmal tatsächlich vor Augen gestellt bekommen, wozu Menschen fähig sind, was Menschen einander antun können. Und jeder, jede, die dort gewesen ist, ist wahrscheinlich mit dem Eindruck zurückgekommen, manchmal sogar innerlich bewegt, dass man weinen musste vielleicht. Eigentlich sollte so etwas nie wieder passieren. Nie wieder so etwas unter Menschen, unter denen, die ja alle Gottes Geschöpfe sind. Vielleicht treffen Sie auf jemanden, der Ihnen ein wenig von diesen Eindrücken erzählt. Diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, waren bewegt und berührt und deren Erzählungen haben mich auch stark berührt. Ja, und wir denken an die Länder, wo jetzt gerade der Krieg tobt, wo Menschen Schaden nehmen an Leib und Seele und die Erfahrungen machen, die ja immer zu Krieg gehören. Angst und Hunger und Trennung, Terror und Tod. Gerade die Kinder, die Frauen, in manchen Ländern die Mädchen, die nicht mehr in die Schule gehen dürfen. Wir werden aber auch erinnert an Menschen, an denen wir persönlich schuldig geworden sind. Der Buß- und Bettag, der ansteht, ist ein solcher Tag. Uns fallen Situationen wieder ein, in denen wir versagt haben, weil wir unbarmherzig, lieblos und unmenschlich gedacht, geredet, ja, und manchmal auch gehandelt haben. Einiges lässt sich vielleicht wieder gut machen oder ist längst verziehen. Manches aber ist versäumt und bleibt als Schuld zurück. Und dann auch, ja, in diesen Novembertagen denken wir an die Menschen aus unseren Familien und Freundeskreisen, die gestorben sind. An unsere Toten. Unlängst, vor Jahren vielleicht, aber jetzt auch gerade in dieser Woche mit den Eindrücken der letzten Monate. Menschen, die uns sehr fehlen. Immer neu wird der Schmerz lebendig, den der Verlust uns eingepflanzt hat. Und vielleicht denken wir manchmal sogar an unser eigenes Lebensende, wenn wir mutig genug sind, diese Gedanken nicht gleich im Keim zu ersticken. Dann gibt es da mehr Fragen als Antworten. Wie wird es sein, mein Sterben? Was kommt dann? Und kommt überhaupt etwas? Angesichts solcher Gedanken, Erinnerungen und Fragen, durch die wir uns in dieser Zeit möglicherweise intensiver beschäftigen als sonst, ist verständlich, warum vielen Menschen das Leben streckenweise, Gott sei Dank, so schwer fallen kann, dass sie am Leben verzweifeln oder einfach nur tief traurig werden. Und doch erhält uns etwas am Leben. Mir sitzt so etwas gerade zu Füßen. Etwas bringt uns dazu, trotz alledem am Leben festzuhalten und es nicht einfach loszulassen. Etwas lässt uns das Leben immer wieder von Neuem als lebenswert empfinden. Was ist das? Und welche Hoffnung, welche Überzeugung, welcher Glaube gibt unserem Leben einen Sinn? Und eine solche Frage ist genau der Ausgangspunkt für den Predigttext, den Renate Lücken de Vries uns vorgelesen hat aus dem Lukasevangelium. Die Pharisäer stellen Jesus eine Frage. Und das kennen wir aus den Evangelien. Immer wieder diese Pharisäer, die Fragen stellen. Manchmal werden sie ja so als unsympathisch dargestellt, aber irgendwie muss ich zugeben, dass ich diese Pharisäer auch etwas mag. Nicht nur das Getränk, was so heißt, auch natürlich diese Menschen, die dahinter stehen. Weil sie auf das Gesetz verweisen. Das sind also die Juristen sozusagen, die sagen, so sieht's aus. Kein Jotta weichten wir davon ab. Und es gibt ja Menschen, die so geprägt sind, die häufiger gesetzlich als gnädig argumentieren. Aber man sollte es nicht gegeneinander stellen. Es braucht, glaube ich, beides. Denn ohne Gesetze, die eingehalten werden, denken Sie nur hier an den Kreisel, an den Verkehr, wenn wir alle so fahren, wie wir wollten, obwohl es einem ja manchmal auch so vorkommt, dass alle so fahren, wie sie wollen. Aber wenn es nicht so wäre, wäre es vielleicht noch viel unfallträchtiger. Also die Pharisäer, die Fragen stellen, die Jesus Fragen stellen, um ihn auf die Probe zu stellen, um herauszufinden, wie weit hast du dich, Jesus, eigentlich von den traditionellen Positionen entfernt und wo können wir dich mit deinem Denken, mit deinem ganz anderen Blick und Ansatz auf das Leben, wo können wir dich dingfest machen? Du bist ein ganz schöner Troublemaker, du passt irgendwie gar nicht hier rein in unsere Zeit, in unsere Gesellschaft. Und dann diese Frage der Pharisäer. Wann kommt das Reich Gottes? Wer von Ihnen und euch hat eigentlich mal diese Frage gestellt? In Steenfelde stellt man sich diese Frage, oder? Vielleicht auch in Hamburg, muss ich mal meine Schwiegermutter fragen. Ist eigentlich nicht unsere Frage. Unsere Fragen sind ganz andere gerade. Wann endlich überwinden wir diese Pandemie zum Beispiel? Zahlen gehen rauf. Jetzt gibt es schon wieder einige Politiker, Politikerinnen, die sagen, große Weihnachtsfeiern vielleicht überhaupt gar nicht stattfinden lassen. Wir denken noch an das letzte Jahr und wie es so gewesen ist. Auch in unseren Kirchen und Kirchenvorständen wird überlegt, wie kommen wir eigentlich zusammen? Momentan gelten die Regeln, dass wir Abstand halten. Sieht alles gut aus heute Morgen. Aber schon in der nächsten Woche diskutieren wir wieder vielleicht, ob wir überhaupt singen dürfen, wie wir uns treffen. Diejenigen, die dafür sind und dafür werben, und dann diejenigen auch aus ganz Deutschland, die gestern in Leipzig auf der Straße skandieren. Ist manchmal gar nicht so einfach, denn in der letzten Woche habe ich eine Person getroffen, die ich sehr schätze, mit der ich zusammenarbeite, und die mir dann so in einem Satz gesagt hat: Pastor Kersten, ich bin irgendwie gar nicht geimpft und meine Familie auch nicht, und wir haben Gründe dafür, also diese ganze Joshua Kimmich-Diskussion, aber sie glauben gar nicht, wie schwer das ist, auch durchzuhalten. Unser Sohn wird gemobbt, der andere, der hat sich jetzt impfen lassen, aber wir wollen aushalten, bis es dann vielleicht diesen anderen Impfstoff gibt, Sarah Wagenknecht. Und das geht durch die Familien, das geht durch die Arbeitsplätze. Das sind doch unsere Fragen. Wer fragt denn nach dem Reich Gottes? Oder viel existenzieller natürlich auch für die Menschen, gerade jetzt, die wir es wahrnehmen, beim Tanken, beim Heizen, beim Einkaufen. Unser diakonisches Werk, die Menschen, die hier arbeiten, die treffen auf solche Leute, die die Frage stellen: Komme ich mit dem, was ich habe, überhaupt über die Runden? Und es ist noch gar nicht richtig kalt geworden draußen. Und während mir vielleicht der Sprit ausgeht, fliegt Ursula 50 Kilometer mit dem Privatjet zum nächsten Termin. Oder 800 Menschen wieder auf einem Schiff im Mittelmeer und die Frage der Zuweisung eines Hafens. Wie wird sich diese Welt weiter entwickeln? Es war der Altpräsident Heinemann, der auf dem Kirchentag in Essen, das war 1950, also 5 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, folgende Worte sagte: Die Herren der Welt gehen, unser Herr kommt. Die Herren der Welt, jetzt kann man in Deutschland sagen, die Damen der Welt gehen, unser Herr kommt. Damals vor 70 Jahren war die Thematik eine Thematik, die aktueller auch heute gar nicht sein könnte. Rettet den Menschen nach der Kriegserfahrung. 180.000 Menschen kamen damals zusammen zur Abschlussveranstaltung in diese zerstörte Stadt, in der Wiederaufbau in vollem Gange war. Die Industrie lag am Boden, Schulen und Kirchen waren zerstört. Die Vertriebenen aus dem Osten, die Flüchtlinge, wurden mit Argwohn betrachtet. Und dann dieses Thema Rettung der Menschen, der Familie. Viele Familien waren ausgemerzt, zumindest viele der Väter waren ja auch im Krieg geblieben. Rettung der Menschen, der Familie, der Heimat und für mich wahrscheinlich auch nach alledem Rettung des Glaubens. Oder die Frage, die diejenigen gestellt haben, die vielleicht jetzt Auschwitz gesehen haben, damals selber erlebt haben: Kann man überhaupt in einer solchen Situation der existenziellen Zerstörung überhaupt noch an einen gnädigen Gott glauben? Also, wie geht das eigentlich? Etwas vom Reich Gottes entdecken und erspüren, trotz aller Zerstörung und Unsicherheit der damaligen Zeit. Wir sind ja nicht zerstört in unserem Land, aber ich glaube, wir Menschen sind insgesamt sehr unsicher geworden bei ganz vielen Fragen des Lebens. Und damit es nicht zu schwermütig wird, habe ich mich gestern auf Thomas Gottschalk gefreut. Ich weiß nicht, wer es geguckt hat. Man hat sich ja so ein bisschen gefühlt wie in seine Kindheit versetzt. Der hat mal wieder Dinge gesagt, die man ja eigentlich schon wieder gar nicht sagen darf, weil sie politisch nicht korrekt sind. Aber irgendwie war es eigentlich so wie früher. Wir haben auch alle auf der Couch gesessen, Kaltgetränke zu uns genommen und Nüsse gegessen. Und irgendwie war da wieder so diese Familie und das, was es ausmacht. Reich Gottes. Nicht unsere Frage, aber dennoch etwas, glaube ich, wo es sich lohnt, noch einmal genauer hinzublicken. Weil in dieser Reich-Gottes-Frage die Frage nach der Sehnsucht des Lebens liegt. Und das ist etwas, was wir kennen. Jeder von uns. die Sehnsucht nach Frieden, die Sehnsucht nach Auskommen, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die Sehnsucht nach Wahrheit, ja, die Sehnsucht, dass mein Leben mit allen Ecken und Kanten, mit allem Versagen, mit allen Stürzen, mit aller Trennung wieder ein Stück weit ins Lot kommt. Dieses sehnsüchtige Warten, das wir alle kennen, das in uns latent immer wieder aufploppt und das wir ja in uns tragen, weil wir Menschen sind, die ja nicht irgendwo im luftleeren Raum leben und schweben, sondern Menschen, die aus der Sicht Gottes geschaffen wurden, aufeinander zu, füreinander da zu sein. Und dann diese Schöpfung, diese Welt zu bebauen, zu bewahren, zu hegen, zu pflegen, nicht nicht Unwesen mit ihr zu treiben, sondern sie gut zu behandeln. Und meinen Nächsten auch. Auch wenn er anders aussieht, anders denkt, anders wählt. Wann kommt das Reich Gottes? Der Text ist eindeutig. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Da hinten, in Langholt. Und jetzt kommt es hier rüber und jetzt sage ich nicht schon wieder das S-Wort, sonst kommst du nicht wieder. Aber nicht so, dass man es beobachten kann, sondern es ist da. Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter uns, mitten unter euch. Und das war in der Tat eine verblüffende Antwort, selbst für diese gesetzestreuen Pharisäer. Und das muss man sich vor Augen halten. Denn das Reich Gottes, die Herrschaft Jahwes, also des alttestamentlichen Gottes, das war von alters her die große Hoffnung des jüdischen Volkes, aber sie hatten eben auch von Generation zu Generation gelernt, dass das Reich Gottes in der Zukunft liegt und zum jetzigen Zeitpunkt in dieser diesseitigen Welt, dass es damit nicht zu vereinbaren ist. Und wenn das Reich Gottes kommt, dann hört diese Welt auf zu existieren und eine neue Welt unter Gottes Herrschaft kann beginnen. Und nun dieser Jesus, der anders denkt, der anders redet, der anders handelt, der sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wie so vieles von dem, was Jesus gesagt und getan hat, haben die Menschen damals diesen Satz auch nicht gleich verstanden. Das konnten sie auch gar nicht. Zu sehr waren sie verhaftet in den Dingen, die sie gelernt hatten. Dann die Frage nach unserer eigenen Verhaftung in den Dingen, nach unserer eigenen Routine, nach unserem eigenen Trott, wo man überhaupt einen Moment Zeit hat, einen Moment Zeit gewinnt, um sich mit dem zu beschäftigen, was ja auch Teil der Realität dieser Welt ist, die Bibel, der Glaube. In der letzten Woche haben wir Reformation gefeiert und Hartmut Kutscher hat es hier gesagt, damals war es natürlich Martin Luther sehr wichtig, dass Menschen die Bibel selber lesen können, sich zusammenfinden, darüber sprechen. Aber ist eigentlich Zeit dafür, wenn ich so mit anderen Dingen verhaftet bin und von einem Termin, von einem Ding zum anderen renne und haste, wo bleibt denn eigentlich dieser Moment der Ruhe, des Gebetes, der Beschäftigung mit der Heiligen Schrift? Mir geht das manchmal ganz genauso. Ich schaffe das auch nicht jeden Tag und immer. Aber ich merke, wenn ich es nicht regelmäßig tue, dann fehlt mir etwas. So wie in einer Liebesbeziehung, wenn Sie verliebt sind und nicht regelmäßig küssen, dann fehlt Ihnen irgendetwas irgendwann. Dann leidet die Liebe darunter. Also wenn ich in diesem Verhältnis, in diesem Liebesverhältnis zu Gott bin, dann muss ich mich auch mit ihm irgendwie auseinandersetzen, mit ihm beschäftigen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und das ist das Entscheidende. Indem Jesus auf der Welt ist, vom Reich Gottes redet und sein Kommen ankündigt, wird es schon ein Stückchen Wirklichkeit. Jesus hätte den Pharisäern auch sagen können, viel einfacher, ich bin mitten unter euch. Und für uns Christenmenschen ist Jesu Rede vom Kommen des Reiches Gottes eine Antwort auf unser sehnsüchtiges Wünschen. Das hat miteinander zu tun, ist ineinander verwoben. Das ist unser Glaube, unsere Überzeugung. Irgendwie hat das, was ich bin, was mich ausmacht, was ich denke, was ich fühle, wie ich handle, wie ich rede, wie ich lebe, mit Gott zu tun und mit der Bestimmung, mit der ich auf dieser Erde bin. Jesus Christus wirbt um Vertrauen, wirbt um Glauben und preist diejenigen selig, die nach dem Frieden suchen. Nicht die Gewalttätigen, nicht die Anstachler oder die am lautesten Krakeelen, sondern die, die vielleicht in vielen kleinen Schritten, häufig sieht man das ja gar nicht, wo Menschen sich einsetzen. Manchmal laut, und das ist auch gut, so wie die junge Generation, das gehört auch dazu, aber manchmal eben auch durch das Gespräch. Nicht abreißen lassen, nicht denken, hier gibt es keinen Ausweg, hier gibt es kein Zurück oder die Situation, die muss so bleiben, wie sie ist. Ja, liebe Gemeinde, vielleicht sind wir in der Lage, eine Kleinigkeit daran zu tun, aber letztendlich werden wir beschenkt. Wir können es nur empfangen. Genauso wie das Kommen des Reiches Gottes. Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch. Machen wir uns also auf die Spurensuche. Lassen Sie uns miteinander suchen und fragen nach Spuren des Reiches Gottes in unserem Leben. Die gibt es. Man muss graben. Vieles ist vielleicht zugewachsen. Aber ich glaube, dass das für jeden Menschen heute Morgen hier gilt. Diese Spuren sind da. Vielleicht müssen sie wieder ein bisschen freigelegt werden. Vielleicht muss Mut und Vertrauen wachsen. Aber diese Bestimmung, aus der wir da sind, dass Gott uns geschaffen, gemacht hat, dass wir seine geliebten Menschen sind, das gilt. Es gibt diese Lichtpunkte und Hoffnungszeichen, die kleinen Begegnungen am Rande, die das Dunkel etwas heller machen und die das Leben lebenswert sein lassen. Jesus hat es zugesagt und ich glaube ihm. Sie auch? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. aus unserer Gemeinde verstarben und wurden in der letzten Woche mit kirchlichem Geleit bestattet. Herr Heinz Behnen im Alter von 82 Jahren, Herr Johann Stellermanns im Alter von 74 Jahren, Herr Manfred Zuweis im Alter von 80 Jahren, Herr Cornelius van Jinnelt im Alter von 77 Jahren, Frau Hannelore Bohlen im Alter von 62 Jahren, Herr Pastor Hermann Wolthoff im Alter von 94 Jahren und Frau Meta Böttcher im Alter von 92 Jahren. Wir wollen uns erheben, um an die Verstorbenen zu erinnern. Himmlischer Vater, durch Jesus Christus haben wir heute Morgen gehört, dass dein Reich mitten unter uns ist und dass du weiter diejenigen selig preist, die traurig sind, die Tränen vergossen haben, auch über den Tod ihrer Angehörigen. Du hast uns zugesagt, dass du uns trösten wirst, dass du bei uns bist, dass du unsere Gedanken von Ferne oder Nähe siehst, auch dass du weißt, wie es um uns bestellt ist, in der Trauer, die für jeden und jede etwas unterschiedlich ist und uns dennoch auch zusammenführt, mit der Frage nach dem, was sein wird. Du hast uns zugesagt, dass unsere Verstorbenen dort sind, wo kein Leid ist, kein Geschrei, keine Krankheit. Da, wo wir sie bei dir geborgen wissen, in deiner ewigen Liebe zur Auferstehung. Wir bitten dich für die Angehörigen auch unter uns heute Morgen, dass du sie tröstest, dass du ihnen Menschen an die Seite stellst, die für sie da sind. Und dass wir durch dein Wort und durch deinen Trost in Verbindung bleiben. Denn du, Herr, bist Auferstehung und Leben. Du bist Christus, unser Herr, vom Anfang bis zum Ende, in alle Ewigkeit. Amen. Ich danke Ihnen. Kollekten der vergangenen Woche für das diakonische Werk 62,20 Euro. Kollekte für unsere Diakoniekasse und den Kindergottesdienst 43,69 Euro und ein Geburtstagsdank für die eigene Kirchengemeinde in Höhe von 50 Euro. Für all diese Gaben sei herzlich gedankt. Die Kollekte, die wir einsammeln, nachher später am Ausgang, dort gibt es zwei Möglichkeiten, zum einen für die Diakonie in der eigenen Gemeinde und dann für die heute vorgesehene Kollekte, die tatsächlich für das Thema Frieden stiften und Gewaltprävention fördern, also für die Friedensarbeit in unserer Kirche ist, Programme für Konfirmanden, die sich zum Beispiel auch einen Besuch einer Gedenkstätte bezuschussen lassen können, aber eben auch die Friedensorte, die wir in unserer Landeskirche haben, also die Arbeit, die danach zielt, Versöhnung und Nächstenliebe, Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung wachsen zu lassen und dieses auch zu fördern. Einladen darf ich zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, 14. November. Pastor Dresch Rosendahl wird hier sein. Anschließend gibt es dann auch die traditionelle Kranzniederlegung. Sofern es jetzt nichts anderes gibt, würden wir das nächste Lied miteinander singen. Oder gibt es noch irgendwas? Nee. Gut. Thank you. treuer Gott, du willst, dass alle Menschen leben können und niemand in seinen Sorgen allein bleibt. Wir danken dir, dass wir unsere Hoffnungen und Wünsche vor dir aussprechen können. Für die Menschen, die von Angst gequält werden, dass sie durch uns das Vertrauen spüren, das ihnen wieder Freude am Leben schenkt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Kirche, dass wir als lebendige Gemeinschaft die Türen für alle Suchenden weit offen halten. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Mutlosen und Verzagten, dass deine Botschaft ihnen immer wieder Anstoß gibt, den tödlichen Bannkreis der Resignation zu durchbrechen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Kleinen und im Leben zu kurz gekommenen, dass sie Menschen begegnen, die ihnen deine Menschenfreundlichkeit glaubwürdig vermitteln. Wir bitten dich,
erhöre uns.
Für uns selbst, dass wir Mut und die Kraft finden, uns auch den unbeliebten und schwierigen Mitmenschen zuzuwenden. Wir bitten dich,
erhöre uns.
Vor dich bringen wir in einem Moment der Stille, was uns berührt, beschäftigt. Wir bitten dich, erhöre uns. Treuer Gott, wir danken dir für die Augenblicke, in denen wir spüren, dass Jesus in unserer Mitte lebendig ist. Dafür loben wir dich heute und alle Tage unseres Lebens und beten, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie gehen nun hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Amen. Bevor wir das Orgelnachspiel hören, ein Dank an das heutige Team, Tomke Bohlmann an der Orgel, Andreas Engel, der den Küsterdienst dort hinten übernommen hat, Uwe Prahm an der Technik, alles super funktioniert, und Renate Lüken de Vries für die Lesung. Ihnen allen ein gesegnetes Wochenende, gute Gedanken und jagen wir gemeinsam dem Frieden nach. Gott befohlen, bis zum nächsten Mal. Der Gottesdienst klingt auch aus mit dem Orgelnachspiel. Sie dürfen sich noch einmal setzen und dann gehen wir dann in guter Ordnung von hinten angefangen, dann aus der Kirche hinaus mit den notwendigen Abständen.